Kapitel 2, Vers 5 bis 11. Ich darf vorlesen aus der Schlachterübersetzung. Vers 5. Denn ihr sollt gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern entäußert sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes, des Vaters. Amen.
Schön bei euch zu sein hier. Ich glaube, ich kenne fast jeden Namen. Ich muss mal vielleicht, aber genau, wir sind hier in kleiner Runde, das ist schön. Wir können direkt miteinander reden. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich es aufmache für Zwischenfragen, weil wir so klein sind, aber ich glaube, das traue ich mir noch nicht zu. Also, falls ihr Anmerkungen habt und Zwischenfragen, die könnt ihr gerne bis zum Ende aufheben. Und dann können wir mal schauen, was dabei rauskommt. Genau, wir beschäftigen uns heute mit dem ersten Teil von dieser Christushymne. Dem ersten Teil dieser Christushymne, weil der Alex letzte Woche über dieses Gebot von Paulus an uns gesprochen hat, dieses liebt einander. Es ging darum, dass wir einander das Beste suchen, was ja auch schon vorher in Philipper 1 angesprochen wurde und was Alex Röhm als Jesus-Mindset jetzt betitelt hat, was jetzt kommt und Alex Kasnick dann auch nochmal wieder darauf zurückgeführt hat. Wie sollen wir miteinander umgehen, einander lieben, weil Christus dieses Mindset hat. Er hat gesagt, es geht nicht um den niedrigsten oder den kleinsten gemeinsamen Nenner, und es geht um Einheit, um wirkliche Einheit. Und deshalb, weil es nicht um den kleinsten gemeinsamen Nenner geht und weil es um die Vermeidung von Uneinheit geht, sondern um wirkliche Einheit geht, wollen wir uns und müssen wir uns jetzt anschauen, Jesus Christus, den Gottmenschen. Wir kommen in der Bibel immer wieder an den Punkt, dass wir uns fragen, was ist die Basis von dem, was wir glauben, von dem, was wir machen und was wir tun, und wir kommen immer wieder daran zurück, es geht um Jesus Christus, was er getan hat, wie er es getan hat und was er auch heute immer noch tut. Aber dazu vielleicht auch, was Jesus getan hat, und um das zu verbinden mit dem, was wir vorher gehört haben, fand ich es spannend, als erstes zu sehen, dass hier zwar von einem Sinn zu sprechen ist, also ein Mindset, ja, eine Art zu denken, ein Verständnis, eine Haltung, aber das entspricht auch dem Handeln. Hier wird nicht getrennt zwischen denkt so und dann handelt vielleicht so, sondern wie wird dieser Sinn ausgedrückt, den wir miteinander haben sollen, über den Alex letzte Woche gesprochen hat, in dem in Vers 3 steht, tut nichts, also tut etwas, tut dies oder tut dies nicht. Und auch wenn wir uns anschauen, was Jesus für einen Sinn hatte, finde ich es unglaublich ermutigend, dass es hier um etwas geht, was für einen Verstand er hatte, wie er gedacht hat, was für eine Einstellung er hatte, aber auch was er getan hat. Dass bei Gott der Sinn nicht nur ich rede und dann gucken wir mal, was bei rauskommt, ist, sondern dass bei Gott der Wahrheit ist, der Sinn zusammenhängt, das, was er denkt, das, was er fühlt, das zusammenhängt mit dem, was er tut. Und deshalb gleich von vornherein wollen wir uns darauf freuen, wenn wir Versprechen Gottes hören, wenn wir lesen, das hat er versprochen, das hat er vorgehabt, dass er das auch getan hat, dass es auch wahr sein wird. Und wie kann man diesen jetzt einmal grob, was wir gerade eben gelesen haben, vielleicht zusammenfassen und das zusammenfassen, was wir bei Alex gehört haben letzte Woche? Es ist eigentlich das Gebot, liebt einander. Es ist wie in so vielen Briefen, die uns Christen überliefert sind, das liebt einander. Das, was Jesus wiederholt hat, es ist das Gebot, liebt einander. Und da ist es auch interessant zu sehen, dass auch wenn jetzt viel tut einander aufgezählt wurde, wir doch dieser Vergleich miteinander da nicht wirklich das Ende aller Dinge ist. Wir können, wenn wir hören, liebt einander, nicht einfach uns zufrieden geben mit dem Schulterblick. Aber wie macht der drüben das? Wie macht mein Nächster das? Wir brauchen was Höheres. Auch wenn, wir werden das später im Brief noch sehen, der Timotheus, Paulus sich selber ja auch, oder der Epaphroditus herangezogen werden als Beispiele, schaut euch diese Leute an, wie sie euch dienen, sind sie trotzdem diese Beispiele und auch Paulus selber nicht die Grundlage von unserem Dienen einander. Denn Timotheus, Paulus haben uns nicht offenbart, was Liebe wirklich ist. In Johannes 4,9 lesen wir, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Wie hat sich Gottes Liebe offenbart? Sie offenbart sich uns in unserem Leben, auch in Paulus' Leben. Aber letztendlich, was ist der Maßstab, was ist die klarste, sichtbare Sache, auf die wir schauen können, wenn wir Gottes Liebe sehen wollen und damit wissen wollen, wie wir einander lieben sollen? Jesus Christus. Und deshalb beginnt auch dieser Abschnitt hier mit dem Denn. Liebt einander, denn. Habt diesen Sinn miteinander, denn. Denn die Liebe füreinander machen wir fest und wollen wir festmachen an der Liebe, die Jesus Christus offenbart hat. Philipper 2, Vers 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war. Und auch Jesu Sinn war es, zu lieben. Jetzt ist Liebe so ein Wort, das gerade in unserer Zeit weit verbreitet ist, aber auch irgendwie alle möglichen Bedeutungen hat. Liebe an sich, man kann viele Dinge lieben, man kann auch viele Arten lieben. Es gibt viele Leute, die sagen, ich liebe das, wir müssen das lieben oder das ist Liebe, das ist nicht Liebe. Wir sehen es heutzutage immer wieder, auch in unserem Land, dass Liebe tatsächlich an allem Möglichen festgemacht wird, an Hässlichkeiten, Perversionen. Und man sich fragt, oder ich glaube auch unsere Gesellschaft sich fragt, was ist denn jetzt Liebe? Deshalb brauchen wir, auch als Christen, und müssen es klar in unserem Kopf haben, was ist diese Liebe, was ist die Grundlage dieser Liebe, die wir einander haben und wie sieht die Liebe Jesu aus, die er für uns gehabt hat? Wie sieht es aus, wenn Christus sich selbst aufgegeben hat? Wie sieht es für uns aus, wenn wir uns aufgeben? Und da ist auch das Wunderbare mit dieser Hymne, die wir uns jetzt anschauen, dass unser einfaches Lieben, was wir einander lieben sollen, auf etwas Göttlichem aufbaut. Dass das ich habe das Auge auf den Nächsten, ich kümmere mich um den Nächsten, was so alltäglich auch sein kann und auch täglich oft alltäglich ist in unseren Beziehungen, in unseren Ehen, auf dem Arbeitsplatz, dass das etwas Göttliches ist, dass es eine göttliche Grundlage hat, die Paulus benutzt und sagt, deshalb macht das. Das ist die Grundlage, das, was Jesus Christus getan hat. Ich möchte das ganz konkret machen in unserem Text an zwei Stellen. Und das ist in zwei Teilen, meine ich. Und das ist zum einen, wir werden uns anschauen, wie Christi Liebe gekennzeichnet ist durch Demut, Selbstaufgabe und durch Gehorsam dem Vater gegenüber. Der erste Teil ist zusammengefügt aus Vers 6 und 7. Er hat nicht an Gestalt Gottes festgehalten und wird Mensch, ja sogar Knecht. Und der zweite Teil, den wir uns anschauen werden, ist die Erniedrigung, ja der Gehorsam bis zum Tod. Der erste Teil dieser Hymne ist, Gott wurde Mensch. Jesus wurde Mensch. Und wir können sagen, dass die Liebe Jesus, wie wir das hier zusammengefasst haben, sich darin ausdrückt, in dieser Demut ausdrückt. Und die sehen wir als eine Hingabe mit derjenige, der an höchster Stelle war und das größte Recht hat, selbst bedient zu werden, sich erniedrigt hat, eine niedrige oder die niedrigste Stellung angenommen hat, um zu dienen, um anderen zu dienen. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechts an und wurde wie die Menschen. Es fängt an mit dieser Gestalt Gottes, der göttlichen Natur. Was ist die Gestalt Gottes? Was ist die Form Gottes, wie man es auch hier sagen kann, in Jesus Christus? Ich meine, wir kennen oder wir haben so ein Gefühl dafür, Gott allmächtig, allwissend, derjenige, der schon immer war und immer sein wird, Ursprung allen Gutes. Und das sind sicher auch Dinge, die wir bedenken müssen, wenn wir sagen, Gestalt Gottes, dass Jesus diese Gestalt Gottes hatte bevor er Mensch geworden ist. Aber es gibt auch bestimmte Sachen, die noch dazukommen zu dieser Gestalt Gottes. Er ist der Sohn in der Dreieinigkeit, der ewige und einzige eingeborene Sohn Gottes, wie wir es in Johannes 3,16 lesen. Dieses einzig und eingeboren, das soll nicht darauf hinweisen, dass er von Gott gezeugt wurde, dass er biologischer Abstammung von Gott ist und damit unter Gott oder eine Schöpfung von Gott, das soll auf seine Einzigartigkeit in dieser Beziehung hinweisen. Der einzige Sohn, der in diesem Verhältnis zum Vater steht. Es bedeutet trotzdem, dass er gleich ist in seinem Wesen mit Gott, in seinem Willen und in seiner Würde mit dem Vater, aber es ist eben ein Ausdruck von Beziehung, diese Sohnschaft. Und es ist eine besondere Beziehung, es ist auch eine besonders innige Beziehung. Ich finde es faszinierend, wenn man durch die Evangelien liest, wie Gott der Vater zum Sohn spricht bei seiner Taufe. Die habe ich wohlgefallen, wie in Johannes 17 Jesus selbst betet über diese Einheit, die er mit dem Vater hatte schon vor Zeiten. Und ich finde es schwer nachzuvollziehen, wie tief diese Beziehung, wie umfangreich diese Beziehung gewesen sein muss und jetzt auch immer noch ist. Es ist nicht einfach nur, ich weiß nicht, man kann sich nicht einfach nur die beste Beziehung, die man selber hatte, sich vorstellen, die schönste, die innigste Beziehung und sagen, ja, das ist tausendmal mehr. Wir reden über Gott, der außerhalb der Schöpfung ist. Es ist eine Beziehung auf eine Art und Weise, eine Nähe, die man sich gar nicht vorstellen kann. Dazu kommt, dass die Bibel in Kolosser 1,15 Jesus als das Bild des unsichtbaren Gottes bezeichnet. Und sicher ist damit auch seine Menschwerdung bezeichnet, aber in Kolosser wird die Verbindung gemacht mit der Schöpfung. Wenn wir Kolosser lesen, dann sehen wir, dass das Bild des unsichtbaren Gottes Jesus heißt, dass auf der Erde, Himmel und Erde, Sichtbares, Unsichtbares, alle Throne, Herrschaften und Mächte, alles was Bestand hat, durch ihn geschaffen wurde. Das heißt, er macht sichtbar, was Gottes Wille ist. Und das auch schon vor seiner Menschwerdung. Am Anfang war das Wort war mit Gott, das Wort war Gott und alles ist durchs Wort gemacht. Auch schon vor seiner Menschwerdung hatte der Sohn die Stellung, dass er Gottes Willen, was Gott möchte und was Gott gut und richtig findet, sichtbar macht. Das ist eine besondere Stellung, eine hohe Stellung. Und letztendlich lesen wir in Hebräer, dass Jesus die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes ist. Auch ein Begriff Herrlichkeit, mit dem man sich viel beschäftigen kann, aber vielleicht kann man sich einfach vorstellen, als wenn es um die Gewichtigkeit, die Größe, die Schwere Gottes geht, die macht uns der Sohn sichtbar. Und eben auch schon vor seiner Menschwerdung, so wie jetzt nach seiner Menschwerdung. Also wenn wir das zusammenfassen, wenn wir über die Stellung oder die Gestalt Gottes nachdenken, müssen wir uns die höchste Stellung im Kosmos vorstellen. Und eigentlich ist es, also Kosmos, alles was geschaffen wurde, alles Sichtbare, Unsichtbare, alles Materielle und Immaterielle. Aber eigentlich geht es sogar zu kurz. Es ist nicht die höchste Stellung im Kosmos, es ist eine Stellung außerhalb dieses Kosmos. Es ist eine Stellung, die vorher Bestand hatte, die nachher Bestand haben wird. Es ist eine Stellung von einer Höhe, die wir uns gar nicht ausmalen können. Es ist nicht einfach nur das höchste aller geschaffenen Dinge, er ist etwas vollkommen anderes. Und deshalb wird diese Demut in diesen Versen so deutlich. Diese hohe Stellung, die höchste Stellung, die man sich nur vorstellen kann, eine Stellung, die über unseren Verstand hinausgeht, über die heißt es, oder über Jesus heißt es, in Bezug auf diese Stellung, in Vers 6, er hielt es nicht wie ein Raub fest, Gott gleich zu sein. Und hier gibt es zwei Möglichkeiten, weil man auch sagen kann, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Und in dem Zuge könnte man sagen, dass Jesus recht hatte, wenn er sich mit dem Vater vergleicht, hier auf Erden. Das war nichts, er hat Gott keine Herrlichkeit geraubt, wenn er das getan hat, weil er wirklich Gott war. Oder aber, eben wie wir es hier im Zusammenhang sehen, von Demut, dass er nicht an dieser Macht und an all diesen Privilegien oder besonders an diesen Privilegien festgehalten hat. Er hat auf eine Art und Weise verzichtet. In diesen Worten sehen wir die Größe von Jesu Liebe für sein Volk, dieser unvergleichbare Demut. Jesus Fokus war nicht auf sich, sondern auf den anderen. Und das im Extrem. Er war derjenige, der alle Aufmerksamkeit, alle Ehre hätte ohne arrogant zu sein, empfangen können. Ihm steht die Ehre zu, ihm steht das Recht zu, dass man ihm dient, dass man ihn erhöht, dass man ihn preist. Er wäre derjenige, der mit Recht sagen könnte, die Stellung, diesen Status, das Wesen Gottes habe ich, das bin ich, das habe ich verdient, das ist gut und richtig, dass ich das bin. Alle Schöpfung schaut zu Recht auf mich als Gott. Aber er hat nicht daran festgehalten, sondern auf uns Menschen seine Schöpfung geschaut. Er hatte nicht das, was ihm rechtmäßig zustand, im Blick, sondern er hat auf uns seine Schöpfung geschaut. Und es zeigt uns, mit welcher Demut wir an den Tag legen sollen, wenn auch Paulus uns auffordert, demütig zu sein. Das ist ein wirklich anderer Fokus. Ich glaube, wir haben manchmal die Vorstellung, wenn wir von Demut sprechen, oder ich kenne es zumindest aus meinem Leben ab, dass ich immer wieder merke, wenn ich über Demut spreche oder mir Demut vorstelle, ich schnell in die Gedanken komme, mir vorzustellen, dass ich schlechter von mir denken muss. Dass ich sagen muss, um demütig zu sein, muss ich weniger von mir halten. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich Demut ist. C.S. Lewis hat das ganz spannend beschrieben oder Demut definiert. Und ich glaube, so sehen wir es auch hier bei Jesus. Er sagt, C.S. Lewis, Demut heißt nicht weniger von sich denken, es heißt weniger an sich denken. Es geht um Demut nicht, dass ich schlechter von mir denke, das wäre ja auch wieder der Fokus auf mich selbst. Dass sie sich selbst runterziehen. Nein, es geht darum, wirklich den anderen zu betrachten, den anderen zu sehen. Christus in seiner Herrlichkeit und Größe, der wusste, dass er der Messias ist. Der wusste um seine Göttlichkeit, um seinen Status beim Vater. Er wusste, dass er Teil der Dreieinigkeit ist. Er ist nicht gekommen, um zu sagen, oh, ich bin ein armer Wurm. Er ist gekommen, um Sünder zu retten. Es ging ihm nicht um sich selbst, es ging ihm um die Sünder, um diese zu retten. Das ist der Sinn, den wir haben sollen. Und tatsächlich kann ja auch eine aufrichtige Einschätzung von den eigenen Fähigkeiten dazu führen oder helfen, dass wir einander wirklich dienen und einander lieben können. Ich glaube, es ist gut zu wissen, was ich kann. Wo hab ich noch Raum zu wachsen? Oder wo kann ich anderen dienen? Der Fokus eben von dieser Selbstbetrachtung ist der andere. Wie kann ich dem anderen damit dienen? Jesus ist nicht rumgelaufen und hat sich gefragt, oh, kann ich wirklich Sünde vergeben? Ich weiß nicht so genau, ich bin Mensch geworden. Nein. Und deshalb wollen wir demütig, also mit dem Fokus auf den anderen, unsere Geschwister lieben, weil die größte und herrlichste Person des Kosmos das alles nicht betrachtet hat, den Fokus nicht darauf gelegt hat, nicht daran festgehalten hat, sich selbst zu betrachten, sondern seine Schöpfung betrachtet hat. Und das finde ich auch ermutigend, wenn wir über die Liebe untereinander nachdenken. Das heißt ein wirkliches sich selbst aufgeben, sich nicht selbst betrachten. Und da kommt vielleicht die Sorge, aber was ist denn mit mir? Ich muss doch gekräftigt werden, ich muss doch unterstützt werden, ich brauche doch auch und so weiter und so fort. Und diese Frage wird kleiner und immer kleiner, umso mehr wir auf Jesus schauen. Denn das ist ja, was zuerst gekommen ist. Vor dem liebt einander steht das. Er hat diese Gestalt Gottes nicht, er hat es nicht als Raub gehalten, dieser Gott gleich zu sein, sondern hat sich entäußert und ist Mensch geworden. Vor unserem liebt einander ist der Fokus Gottes, des Sohnes, auf uns, uns zu lieben. Schauen wir uns weiter an, wie diese Entäußerung aussieht, jetzt tatsächlich diese Menschwerdung, die Gestalt eines Knechtes. Er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Er entäußerte sich selbst, das kann man auch so als ein Verleugnen oder sich leeren lesen. Und dann, wenn man nicht aufpasst, könnte man auf die Idee kommen, okay, hier hat Jesus die Gestalt Gottes abgelegt. Für eine bestimmte Zeit, vielleicht bis zur Verherrlichung nach seinem Tod, war er Mensch, dann hat er das Gottsein wieder aufgenommen. Aber das würde mehrere Probleme mit sich bringen und ernsthafte Probleme. Ich glaube, wir in unserer wissenschaftlichen Zeit und Gesellschaft wollen die Dinge immer ganz genau auseinandernehmen. Wir wollen alles sezieren, jeden Muskel, jeden Frosch ganz genau aufschneiden und jeden Muskel benennen können. Und auch hier versuchen wir, dieses Mysterium aufzuklären und ganz klar zu ordnen. Was ist jetzt Gott? Was ist Mensch? Wie passt es bei Jesus? Entweder oder. Zu der Zeit das, zu dem Zeit hier. Wir haben den Wunsch zu sagen, ist es jetzt Gott, ist es jetzt Mensch? Und ich glaube, da sind zwei Sachen, wenn wir uns das Wort anschauen und das Zeugnis vor allen Dingen der Evangelien auch, die das ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Wenn wir uns die Evangelien anschauen, das Zeugnis der Evangelien, sehen wir ein ständiges Hin und Her zwischen Jesu Göttlichkeit und seiner Menschlichkeit. Es fängt an bei seiner Geburt. Er wird als Baby geboren, in Windeln gewickelt, sehr menschlich, verletzlich. Aber es ist eine Jungfraugeburt durch den Heiligen Geist, eindeutig göttlich. Er wird versucht vom Teufel und diese Versuchung ist eine aufrichtige Versuchung. Es ist keine Scheinversuchung, die keine Auswirkungen tatsächlich auf ihn gehabt hätte. Aber er hat ein sündfreies Leben gelebt, ein Leben ohne Sünde, eindeutig etwas Göttliches. Er hat Hunger, Durst und viele körperliche Leiden erlitten, doch hat er Wunder getan, ist auf dem Wasser gelaufen, wieder etwas Göttliches. Letztendlich am Kreuz hören wir, wie er die Worte sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was zutiefst Menschliches am Kreuz, auch hier natürlich ein Zitat aus Psalm 22, was auch eine sehr schöne Betrachtung ist, wenn man das gerne mal nachlesen möchte, Psalm 22. Aber ich glaube, das sind aufrichtige Worte, die Jesus, der Mensch am Kreuz, spricht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber drei Tage später steht er von den Toten auf, wenn nicht der Beweis, der endgültige Beweis für seine Göttlichkeit. Wenn wir die Evangelien betrachten, bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, da ist Gott in Jesus und da ist Mensch. Und auch wenn wir uns über unsere Erlösung nachdenken, müssen wir zu diesem Ergebnis kommen. Wenn Jesus nur Mensch war, habe ich dann Verlass auf meine Erlösung, meine Rettung vor einem Gott, der Gerechtigkeit fordert. Wenn Jesus nur Mensch war, ist dann das Wort Christi wirklich das Wort Gottes, nicht nur eines Menschen. Wenn Jesus Mensch war, ist dann seine Passion, sein Sterben am Kreuz wirklich Gottes Passion oder nur das Sterben eines Menschen? Wie kann uns dann, wenn da wirklich nur ein Mensch gestorben ist, Jesus mit Gott versöhnen? Und wenn er nur Gott war, müssen wir seine menschlichen Eigenschaften leugnen. Das war nur ein Schein, das kann nicht wirklich menschlich gewesen sein. Hat er nur zum Schein gelitten? Ist er nur zum Schein gestorben? Denn der Schöpfer des Universums kann nicht sterben. Wenn der Schöpfer des Universums stirbt, ist die Schöpfung weg. Wenn er Gott war und nicht Mensch, war er dann wirklich unser Bruder? Können wir Menschen wirklich in Gemeinschaft mit Gott treten, wenn Jesus nicht Gott war und nicht Mensch war? Wenn er nur Gott war, dann sind wir Menschen alleine. Wenn er nur ein Mensch war, dann war er ein guter Lehrer, ein besonderer Lehrer, viele weise Sachen gesagt hat, aber mehr auch nicht. Tatsächlich ist diese Frage nach dem Wesen von Jesus Christus schon eine sehr alte Sache. Und es gibt ein Kirchenkonzil, in Chalcedon hat es stattgefunden, 451 nach Christus. Also recht früh, wenn wir so jetzt die 2000 Jahre, in denen wir stehen, betrachten, recht früh auch die Frage nach dem, wer ist Jesus und was hat Jesus auf sich? Und hier wurden die Christen konfrontiert mit zwei Dingen. Zum einen der Vorstellung, dass Jesus was anderes ist, ist ein Mix aus Mensch und Gott. So eine Vermischung, nicht wirklich Mensch, nicht wirklich Gott. Oder eben, dass weil er ganz Gott und ganz Mensch ist, aber auch zwei Personen in ihm sind. Dass das Göttliche und das Menschliche in ihm getrennt ist voneinander. Aber das hilft uns nicht weiter. Ein Mix lässt bestimmte Dinge aus, hat nicht die ganze Fülle der Gottheit, nicht die ganze Fülle des Menschseins. Und diese Trennung führt die beiden Dinge nicht zusammen, die wir auch brauchen. Warum brauchen wir das? Wir brauchen eine Trennung und wir brauchen eine Vereinigung, um die ganze Fülle von Gottes Wirken durch Jesus zu erfahren. Denn Christi ist ja unser Mittler. Und das nicht nur einfach jemand, der, ich bringe hier eine Botschaft und ich sage dem, was gerade passiert ist. Es ist kein Messenger vielleicht, wie wir das heutzutage oft nutzen. Er ist ein Mittler, der wirklich die Menschheit nimmt und zu Gott bringt, mit Gott versöhnt. Es werden keine Nachrichten überbracht, es wird neu gemacht, es wird von Neuem geboren. Ein Bild, vielleicht das Bild der Brücke kann das ganz gut klären. Eine Brücke, die nur bis zur Hälfte geht, funktioniert nicht ganz. Die Brücke zwischen Mensch und Gott, die Versöhnung, dass wir neues Leben haben, funktioniert nur, wenn Jesus ganz Mensch war und ganz Gott. Wenn er diese Brücke geschlagen hat zwischen Menschen und Gott. Wie sagt das Konzil von Chalcedon das? Jesus war wahrer Mensch und wahrer Gott. Er hat eine wahre menschliche Natur und eine wahre göttliche Natur, die aber perfekt vereint sind in der Person Jesus Christus. Also wie müssen wir das Entäußern, womit wir angefangen haben hier verstehen? Das Entäußern ist nicht ein Lehren von der Göttlichkeit, um ein Menschsein anzunehmen für eine bestimmte Zeit. Es ist Gott wird Mensch und nimmt dadurch die Menschlichkeit dazu. Es ist ein Dazunehmen, ein Erniedrigen, ein Entäußern durch ein Dazunehmen. Er hat die Göttlichkeit nicht abgelegt, sondern er hat Gott und Mensch vereint in der Person Jesus Christus. Es wird so formuliert, vollkommen derselbe in der Gottheit, vollkommen derselbe in der Menschheit, wahrhaft Gott und wahrhaft Mensch. Wesensgleich dem Vater vom Wesen, also wer Gott ist und wie Gott ist, dem Vater der Gottheit nach, wesensgleich uns Menschen der Menschheit nach, also wirklich Mensch, voll und ganz. In zwei Naturen, und jetzt haben wir es hier, dieses unvermischt und unverändert. Es ist kein Mix, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Ungeteilt und ungetrennt. Es ist wirklich zusammen, es ist zusammengekommen. Zusammen, unter Wahrung der Eigentümlichkeit, also der Einzigartigkeit jeder der beiden Naturen und im Zusammenkommen zu einer Person. Wer ist diese Person? Derselbe einziggeborene Sohn, Gott, Logos, Herr, Jesus Christus. Wir wollen die Fülle von dem, was Jesus getan hat, behalten. Wir brauchen diese Fülle in unserer Errettung. Wir wollen Amen dazu sagen, dass wir hier sagen, er ist ganz Gott, ganz Mensch, zusammen in dieser einen Person, Jesus Christus. Wie genau sah das jetzt aus? Er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Er wurde wie die Menschen, also ein wirklicher Mensch. Wir haben gesagt, eben diese ganzen Erfahrungen, die wir als Menschen haben, die körperlichen Erfahrungen, die Einschränkungen in Raum und Zeit. Aber es geht weiter, nicht nur ein Mensch, nicht nur irgendein Mensch, sondern ein Knecht. Es sagt explizit, dass er als Knecht gekommen ist. Das Wort kann auch übersetzt werden als Sklave. Und das bedeutet, es zeigt uns Knecht und Sklave, dass er gekommen ist, um zu dienen. Auch wieder diese Demut hier. Jesus hätte tatsächlich, wenn man drüber nachdenkt, in Herrlichkeit erscheinen können. Die Menschheit in sich, so wie Gott sie am Anfang geschaffen hat, ist nicht verwerflich. Durch den Fall, durch die Sünde sind wir verworfen worden, ist die Menschheit auch zugrunde gegangen. Aber Jesus hätte in seiner göttlichen Macht auch erscheinen können als herrlicher Mensch. Ich glaube, es gäbe genug Leute, die ihn noch umbringen hätten wollen. Also wenn man sich Mose anschaut, der auch die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, der strahlt vor Herrlichkeit Gottes, wie das Volk Israel sich von ihm abwehrt, sagt, wir können es nicht aushalten, sie haben es erlebt und trotzdem ihr Verhalten ihm gegenüber und Gott gegenüber. Wir sehen diese Herrlichkeit, die auch immer wieder durchbricht tatsächlich in seinem Leben, eben an seiner Geburt, die Engel erscheinen, diese Verherrlichung, die Verklärung auf dem Berg, die seine Jünger sehen, das sind immer schon wieder Spuren von seiner Göttlichkeit. Aber er hat sich entschieden, nicht so aufzutreten, um zu zeigen, wofür er gekommen ist, sondern er hat sich entschieden, als Knecht zu kommen. Das bedeutet, er hat diese Herrlichkeit, dieses Privileg oder diese Herrlichkeit zur Seite gelegt oder nicht sichtbar gemacht, erst nach seiner Auferstehung. Denn wenn man in den Stall schaut, ich glaube nicht, dass jemand in den Stall geschaut hat und gesagt hat, ah, so sieht Gott aus. Im Sinne von die Herrlichkeit Gottes. Die Hirten, die Magi sind gekommen und haben Gott erkannt, weil Gott ihnen Zeichen gegeben hat, Weisheit und Erkenntnis gegeben hat. Aber ich glaube, das Baby an sich hatte nicht den Eindruck, hier ist Gott. Und warum glaube ich das? Jesaja 53 sagt uns ganz klar, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Wir lesen weiter, dass in 2. Korinther lesen wir, dass er Reichtum aufgegeben hat als Knecht. Er hat alles abgegeben. Er, dem das Universum gehört, der Kosmos gehört und noch viel mehr, was wir gar nicht kennen und wissen, hat es aufgegeben, diesen Reichtum, und ist Knecht geworden. Er, der Ansehen hat als Gott Höchster, hat sich beschimpfen lassen, wurde in Verruf gebracht und ist am Kreuz gestorben. Er hat seine Autorität aufgegeben als Knecht. Der Sohn, der mit dem Vater Autorität hat über die Schöpfung, hat die Ausübung seiner Autorität zur Seite gestellt und gesagt, ich tue den Willen des Vaters vollkommen. Er ist gekommen wie ein Sklave, wie ein Knecht, wie wir lesen, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, in Matthäus 20, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er hat als Knecht unsere Lasten getragen. Das war seine Demut, das war sein Fokus auf die Menschen, die er retten wollte. Und auch wir sollten bereit sein, auch wir sollten dann bereit sein, wenn wir darüber nachdenken, das war seine Demut, jetzt sollen wir einander mit Demut lieben, auch wir sollten bereit sein, Reichtum, Ansehen, Autorität aufzugeben. Wenn wir da an Missionare denken, die viel Reichtum aufgeben, vielleicht auch Ansehen, Personen, die im Stillen dienen, ihr Leben lang, ohne jemals in einem Buch erwähnt zu werden oder als irgendwelche großen Menschen aufzutreten. Wir sollten bereit sein, auch das zu tun, wenn wir uns anschauen, wie Jesus uns gedient hat in seiner Erniedrigung, in seiner Menschwerdung, in seiner Knechtwerdung. Ich glaube, dass diese Zwei-Naturen-Lehre, die in Chalcedon da beschrieben wurde, dass eine Person, zwei Naturen, Gott und Mensch in Jesus Christus, dass wir da die Fülle von Christi Demut sehen. Es ist der König, der die Krone ablegt, der Diener uns kommt, um seinen Dienern zu dienen, der kommt, um uns zu Söhnen und Töchtern zu machen. Gott selbst wird Mensch, der Sohn kommt als Knecht. Und er zeigt uns darin, wie wir in Demut lieben sollen. Aber er gibt uns auch Hoffnung. Denn, wir denken wieder an die Zwei-Naturen-Lehre, es ist nicht nur gekommen, um uns zu dienen. Und sagt uns, jetzt dient in diesem gleichen Sinn, in dieser gleichen Liebe, die gekennzeichnet ist durch Demut. Sondern es ist auch eine große Hoffnung. Denn, wie gesagt, in seiner Göttlichkeit hat er uns als Menschen erlöst. Er hat uns mit reingenommen in diese Göttlichkeit. Wir sind versöhnt mit Gott. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, sodass wir sagen können, dieser Knecht, dieser Sohn, wir haben Gemeinschaft mit ihm. Der Heilige Geist, der in uns wohnt und durch uns wirkt, ist real, weil Gott die Menschheit mit sich versöhnt hat durch Jesus Christus. Ich finde es spannend, wenn man eben über diese Selbstaufgabe, diese Demut nachdenkt, die Christi Liebe beschreibt und dann wieder einen Schritt zurück macht in Philipper 1, Vers 9 bis 10. Da ging es vor einigen Wochen drum und da steht, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus. Und das betet Paulus, dass eure Liebe noch mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Erkenntnis und Urteilsvermögen, das ist für mich immer ein bisschen ein Ausdruck von Reife. Wenn man Urteilsvermögen hat, wenn man Erkenntnis hat, man spricht von der Reife. Man kann die Dinge unterscheiden, man kann die Dinge erkennen. Aber wie kommen wir zu dieser Reife als Christen? Wie reifen wir als Christen? Dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Wenn wir reifen wollen, dann müssen wir lieben. Die Reife im Christsein kommt durch die Liebe. Erkenntnis kommt nicht zuallererst durch Studium. Urteilsvermögen kommt nicht zuallererst durch eine wissenschaftliche Erkenntnis. Es kommt durch die Liebe. Und was hat Christus uns gezeigt in seiner Menschwerdung? Wie sieht diese Liebe aus? Es ist ein demütiges, nicht auf sich selbst schauen, sondern auf den Nächsten. und darin stehen, dass Christus das zuerst getan hat für uns. Ich durfte dem Leo, mit dem Leo schnacken, bevor er hier die Solas angesagt hat. Und jetzt hat mir schon ein bisschen leid, dass es wirklich für ihn so eine Schwere war, mitzuteilen, dass wir diese Mitarbeiter brauchen. Und es hat mich überführt. Ich habe mit Sam ihn mal so gefragt, okay, wo ist dieses Lieben, damit wir reifen können, wo wäre das in unserer Gemeinde sichtbar? Und wir haben über die Sola-Mitarbeit gesprochen und dass wir eigentlich so um die 600 Leute sind, die teilweise Mitglieder im Gottesdienst kommen und dass es so schwer ist, da Mitarbeiter zu finden. Denn wir reifen wollen, wenn wir in Erkenntnis und Urteilsvermögen reifen wollen, wenn wir sagen, wir wollen, und das ist ja wichtig zu sagen, in Erkenntnis geht es auch um Gott zu erkennen, die Schönheit Gottes zu erkennen. Es geht darum zu sehen, wie wunderbar ist dieser Diener, dieser Knecht, der gekommen ist. Wie sehr hat er uns lieb, wie groß ist seine Liebe. Das ist ja auch Teil dieser Erkenntnis. Es geht ja nicht nur um, ist das jetzt richtig oder falsch. Wenn wir darin wachsen wollen, in dieser Erkenntnis, müssen wir einander lieben. Der Weg führt durch die Demut, die den anderen sieht, den anderen dient und nicht sich selbst im Blick hat. Mich fordert es auch heraus, wenn ich daran denke, Philipper 2, Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht, also nichts, gar nichts, aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut. Achtet einer den anderen höher als sich selbst. Eben, wir haben hier wieder das, was Christus getan hat, sollen wir auch tun, wenn ich an meine Arbeit denke. Wofür arbeite ich? Ist es für meine Karriere? Nichts gegen Karriere zu sagen, aber wofür ist die Karriere? Habe ich meine Familie im Sinn? Habe ich die Gemeinde im Sinn? Habe ich meinen Nächsten im Sinn? Als ich studiert habe, habe ich zurückgedacht, wofür habe ich studiert? Meine Überlegungen waren tatsächlich oft, was möchte ich mal werden? Wo kann ich mich erfüllt sehen? Und ich glaube, eine Frage, wie vorher schon gesagt, nach Fähigkeiten, Neigungen und Vorlieben ist nicht falsch, aber worauf ist es hier ausgerichtet? Ist es auf den anderen ausgerichtet oder auf mich selbst? Diese Frage, habe ich sie nicht auf den anderen ausgerichtet oder auf mich selbst, wird dann besonders kritisch, wenn wir uns den zweiten Teil angucken. Liebe Christi als Gehorsam. Er erniedrigt sich gehorsam bis zum Tod. Und es ist ein Gehorsam, der die Liebe zum Vater ausdrückt, dem alle Autorität gehört. Er hat sich vollkommen abhängig gemacht vom Vater in seiner Menschheit und hat sich erniedrigt bis zum Tod und nicht einfach nur irgendein Tod, sondern ein Tod am Kreuz. Und von seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Im 1. Johannes lesen wir, in 1. Johannes 4, dass wir Gottes Liebe darin erkennen, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. Jesus wurde gesandt. Das ist ein sich unter die Autorität stellen, ist ein Gehorsam. Der Vater sagt, ich möchte, der Sohn sagt, ja, ich mache das gerne. Spannend ist auch zu sehen, wir haben über die Größe und Höhe von Jesus, dem Gottmenschen, gesprochen. Und wenn wir dann seine Erniedrigung anschauen, ist es nicht die tiefste Erniedrigung? Ich glaube, je höher der Status ist, je höher die Herrlichkeit ist, umso größer die Erniedrigung am Kreuz. Unter uns Menschen gibt es bestimmt einige, die mit Recht am Kreuz gehangen hätten. Da wäre nichts Erniedrigendes, das wäre genau passend gewesen. Aber für Gott, der Gott-Mensch, ohne Schuld, der wesensgleich ist mit Gott, erniedrigt zu werden am Kreuz. Als verflucht gebrandmarkt, voll Schmerzen, hing er am Kreuz, den Tod eines Revoluzers, Banditen oder Diebs, nicht der Tod eines freien Mannes, sondern eines Sklavens, ein öffentliches Spektakel. Warum hat er das getan? Warum hat er das getan? Aus Gehorsam gegenüber seinem Vater, weil er seinen Vater geliebt hat. Und es war sein Brot und Wille, wie es in Johannes 4 heißt, den Willen seines Vaters zu tun. Das ist kein trockener Gehorsam, kein zähneknirschender Gehorsam. Es ist sein Brot, den Willen des Vaters zu tun. Das ist freiwillig, das ist wirklicher Gehorsam, den Jesus uns zeigt. Richtiger Gehorsam, wie Jesus ihn zeigt, ist freiwillig. Es geschieht aus Liebe. Die Demut ist die Liebe zu uns Menschen. Er fokussiert sich nicht auf seine Stellung, sondern auf uns Menschen. Der Gehorsam drückt in diesem Fall, und es gibt noch mehr zu Liebe, aber in diesem Fall drückt der Gehorsam die Liebe zum Vater aus. Vater, du willst das tun? Ja, ich möchte es auch. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, gerade weil wir von dieser Göttlichkeit und Menschlichkeit sprechen, dass in seiner Menschlichkeit dieser Gehorsam kein einfacher Gehorsam war. Das heißt es nicht, dass er das freiwillig getan hat und aus Liebe getan hat. Heißt nicht, dass es ein einfacher Gehorsam war. Wenn wir uns erinnern an den Garten Gethsemane, ja, die Worte, wenn du das von mir nehmen kannst, dann nimm es von mir. Aber nein, Vater, dein Wille geschieht, nicht meiner. Ich glaube, als Mensch hatte Jesus wirklich Angst. Aber er hat den Vater geliebt und war dem Vater gegenüber gehorsam. Und ich glaube, auch wenn es kein einfacher Gehorsam war, war es trotzdem ein freudiger Gehorsam. In Hebräer 12,2 lesen wir, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Der Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts erachtete. Er hat sich zum Knecht gemacht, er wurde erniedrigt, er wusste, worum es geht, er kannte seinen Vater. Sollen wir jetzt einfach gehorsam sein? Ich glaube, wir Deutschen haben manchmal ein bisschen schwieriges Verhältnis mit Gehorsam. Tipps dafür, wenn ich weiß noch nicht ganz, woran das liegt, dass wir immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit Gehorsam haben als Deutsche. Also ich bin da offen für, zieht sich durch unsere Geschichte, nicht nur die jüngste. Aber sollen wir einfach gehorsam sein? Ich würde sagen, nein. Das ist ja das gerade, dass wir auf Jesus schauen, der definiert, was Liebe ist, was Demut ist, der auch definiert, was Gehorsam ist. Und letztendlich sehen wir in Jesus den Gehorsam gegenüber der legitimen Autorität, von der alle Autorität kommt, und das ist Gott, der Vater. Von ihm kommt alle Autorität. Das heißt, wir gehorchen nicht einfach irgendwem oder irgendwie. Wir als Christen, unsere Demut heißt nicht, jemand sagt uns was und dann machen wir das, egal was es ist. Wir sehen in Jesus, dass er schaut, was sagt der Vater, und er uns offenbart, was hat der Vater gesagt. Durch Jesus wissen wir, was der Vater gesagt hat. In seinem Wort, in der Bibel ist es uns überliefert, wie wir einander lieben sollen, was ist gut und richtig. Auch wir wollen, wenn wir lieben, wenn wir einander lieben, Gott gehorsam sein, dem Vater gehorsam sein. Er hat definiert, wie wir lieben, und daraus fließt unser Gehorsam. Wenn Kinder ihren Eltern gehorchen, dann sollen sie das nicht tun, einfach nur irgendwie so, weil die Eltern das in sich haben. Nein, weil sie eigentlich Gott, dem Vater, gehorchen, der sagt, Kinder, hört auf eure Eltern. Wenn wir dem Staat als Bürger in diesem Land gehorchen wollen, dann tun wir das nicht, weil der Staat in sich selbst, autonom von sich selbst, eine Autorität hat, der es zu gehorchen gibt, sondern weil Gott sagt, ordnet euch dem rechtmäßigen Staat unter. Ordnet euch diesen Autoritäten unter. Immer mit dem Wissen darum, dass der Vater sagt, was gut und richtig ist. Dass der Vater sagt, was gut und richtig ist, und wir letztendlich dem Vater gehorchen wollen, so wie es Jesus getan hat. Und ich glaube, das gibt uns auch die Kraft, wenn jemand kommt und sagt, tu dies. Und es ist eigentlich eine legitime Autorität, wie Eltern oder Staat. Aber wir sehen, es ist nicht im Einklang mit dem, was der Vater gesagt hat, was uns in seinem Wort offenbart ist, dass es dann gehorsam Gott gegenüber ist, zu sagen, nein, das tun wir nicht. So wie Christus den Vater geliebt hat und sich deshalb auch Pontius Pilatus untergeordnet hat, sich kreuzigen hat lassen, aber weil der Vater das vorher bestimmt hat, weil der Vater diesen Weg vorgegeben hat, wollen wir tun, was der Vater uns sagt. Und dabei hat Jesus vorgelebt, und es ist kein einfaches Vorleben, wie dieser Gehorsam aussieht. Es ist tatsächlich ein Senden in die Erniedrigung, um dann erhöht zu werden. Aber vor der Erhöhung, die wir nächste Woche uns anschauen werden, ein kleiner Teaser, geht's vorher in die Erniedrigung. Jesus ist Knecht geworden und am Kreuz gestorben, dann wurde er erhöht. Er ist wieder auferstanden. Da ist die Erhöhung und auch für uns ist sie greifbar. Aber auch hier, so wie das Evangelium, das Sterben, die Auferstehung, die Erhöhung Christi, auch wir das Evangelium in unserem Leben wieder und wieder erleben, haben auch wir Erniedrigung, wenn wir in Liebe einander dienen und gehorsam sind unserem Vater im Himmel gegenüber. Es ist wie Josef, der aus dem Gefängnis erniedrigt wurde, zu Rechten des Pharaos gesetzt wurde. Es ist wie Daniel, der in die Gefangenschaft geht und dann die Stelle der Autorität in Babylon erhalten hat. Es ist wie Paulus, der aus dem Gefängnis schreibt, mit der Zuversicht, dass Gott ihn aus diesem Gefängnis befreien wird, in diesem Leben oder im nächsten. Und das ist tatsächlich auch unsere Hoffnung, in diesem oder im nächsten. Dass wir da, wo wir Erniedrigung erleben, wenn wir in Demut das Beste unseres Nächsten suchen, ihn lieben, gehorsam sind Gott gegenüber, dass wir so, weil wir in Christus sind, so wie er erniedrigt wurde, auch wir erhöht werden. Also, lasst uns aufgrund der Freude, die vor uns liegt, gehorsam sein, dem Vater gegenüber, so wie Jesus es gewesen ist, um uns das Leben zu schenken. Jesus wusste, dass das Ziel glorreich war und herrlich war. Auch wenn er in seiner Menschlichkeit Angst hatte, war er gehorsam und auch wieder dieser Gehorsam zusammen mit der Demut ist ans Kreuz gegangen. Zur Verherrlichung seines Vaters und zu unserer Errettung. Das Ziel, das vor uns steht, ist die Gemeinschaft mit Gott, dem Schöpfer selbst. Gott und Mensch sind vereint. Das Ziel am Ende von unserem Gehorsam, dem Vater gegenüber, ist die Liebe Gottes, die kein Ende hat, die keine Höhe und keine Tiefe kennt, die in der Weite unergründlich ist. Tatsächlich, Jesus ist für uns zuerst gestorben, ist es ja die Liebe, die uns zu Gehorsam befähigt. Auf ihn wollen wir schauen, wenn wir einander lieben wollen. Auf ihn wollen wir schauen. Und auch hier sind wir, glaube ich, herausgefordert, gerade in unserer Zeit. Wir hatten eine Serie über Männer und Frauen. Und die Frage ist, wenn wir mit solchen Aussagen in unserer Gesellschaft konfrontiert werden, auch wenn wir vielleicht dazu sagen, ja, stimme ich mit überein, wunderbar, kein Problem. Wie sieht das in unserer Gesellschaft aus? Wie sieht das aus nach meiner Lebensplanung? Wenn wir in Epheser 5 lesen, wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Wie Christus gestorben ist, völlige Selbstaufgabe, sollt ihr eure Frauen lieben. Frauen, ordnet euch euren Männern unter in allem. Ich glaube, das sind harte Worte, das sind schwierige Worte. Das ist nicht einfach, das ist nichts. Ja, klar, kein Problem. Ich glaube, auch damals bei Paulus gab es sehr schwierige Männer und sehr schwierige Frauen. Ich glaube, das hat er nicht gesprochen, weil er wusste, dass in Epheser nur nette Leute wohnen. Es ist eben nicht dieser einfache Gehorsam, aber es ist der freudige Gehorsam zum Vater, weil wir wissen, was ist unser Ziel. In Philipper 1, Vers 27 sagt Paulus nur: Nun führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus. Er führt uns in die Gemeinschaft mit Gott durch seine Demut, weil er uns sah, nicht auf sich selbst, auf seine hohe Stellung geachtet hat, weil er den Vater geliebt hat und ihm gehorsam seinen Willen ausgeführt hat, sodass auch wir dem Vater gehorsam sein können, dass wir in Demut einander dienen können. Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus gesandt hast. Ich danke dir, dass du deinen Sohn gegeben hast, dass wir Teil werden können von dieser göttlichen Beziehung. Ich danke dir, dass wir in Jesus jemanden haben, der das Göttliche mit dem Menschlichen verbindet und dass wir in ihm sehen, jemanden, der es ganz praktisch gemacht hat. Jemand, der uns zuerst geliebt hat, der demütig gewesen ist und sich erniedrigt hat, damit wir errettet werden können, der dich geliebt hat von ganzem Herzen und deinen Willen tun wollte und getan hat. Ich bitte dich, dass wenn wir darüber nachdenken, wer Jesus ist und was er getan hat, dass du uns Freude schenkst daran, dass wir sehen dürfen, wie schön, wie herrlich das ist, was Jesus getan hat. Und dass es uns dazu führt, dass wir einander lieben mit Demut, dass wir dich lieben im Gehorsam dir gegenüber und deinem Wort. Herr, das ist ein Wirken, das nur der Heilige Geist in unserem Leben vollbringen kann. Und deshalb bitten wir dich um deinen Heiligen Geist. Dass wir Jesus erkennen, wie er ist. Und dass wir einander lieben können. Amen.